Ja, Mensch, was für ein Gottesdienst heute Morgen. Das haben wir nicht alle schon gehört. Der Tisch ist reich gedeckt gewesen. Wünscht man sich eigentlich, dass es öfters, fast jeden Sonntag so sein könnte. Und einfach Mut machen möchte ich euch, wirklich euer Herz nicht zur Mördergrube zu machen, sondern offen zu sein. Ne? Ihr habt selbst gemerkt, wie schön es ist, ins Herz zu schauen, in die Erlebnisse zu schauen. Der Einzelnen, und wenn du was erlebt hast, hab den Mut, hier vorne hinzukommen, zu erzählen, uns zu ermutigen damit. So schön wie das auch war, ich gucke auf die Uhr und habe schon fast ein bisschen schlechtes Gewissen, hier zu stehen. Aber ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld und ein bisschen Fassungsvermögen für das, was ich euch heute Morgen mitgebracht habe. Denn ich möchte heute Morgen über Problemzone sprechen. Problemzone war für mich und eigentlich bis vor kurzem noch eigentlich ein typisch weibliches Problem, ich muss es zugeben. Weil es eigentlich auch immer im Zusammenhang mit Frauen gefallen ist. Ne? Frauen haben Problemzone, Männer nicht. Ist so. Schöpfungsbedingt. Habe auch eine gute Nachricht für euch Frauen. Je älter ich werde, je mehr sich mein Körper deformiert. Die Beine werden dünner. Überall kriege ich Geschwülste und merke, so ganz ohne Problemzone komme ich auch nicht aus. Ja, aber ich möchte heute nicht über meine körperlichen Problemzonen sprechen, denn es gibt auch geistliche Problemzonen. Und da gibt es so ein Thema, das ist jetzt nicht so ein ganz spezielles, es ist, ihr werdet merken, ein ganz allgemeines Thema. Und doch ist es von Anfang meines Lebens als Christ an so eine Art Problemzone gewesen. Ist jetzt auch nicht so eine offene Wunde, die blutet. Mal bricht sie auf, oder dann wächst auch mal wieder dicke Haut drüber, so dass man jahrelang damit gut leben kann. Aber ich habe über diese Problemzone schon in meiner letzten Predigt angefangen zu sprechen. Zu Pfingsten, es war eine Pfingstpredigt über den Heiligen Geist. Und wenn ich das mal so allgemein sagen kann, gehörte der Heilige Geist jahrelang eigentlich zu meiner Problemzone. Ich habe so ein bisschen wie Urlaub empfunden, ne? Wenn man ins Reisebüro geht und Urlaub buchen will, dann kriegt man solche Kataloge und man blättert sie durch über wunderschöne Urlaubsgegenden, über Hotels, Ferienanlagen, über Sonne, Meer und Berge, wunderschön. Und es sieht schon schön aus. Und auch dieses Jahr wir durften dieses Jahr einmal eine Woche in Urlaub gehen und eigentlich dieselbe Erfahrung. Die Bilder können noch so schön sein. Das, was diese Zeit der Wirklichkeit, des wirklichen Daseins, des Erlebens mit einem macht, das ist nicht rüberzubringen mit noch so schönen Bildern. Selbst im Nachhinein, wir haben ja auch die Bilder meiner Mama gezeigt, die auch heute da ist, auch meine Geschwister sind heute da. Ganz besonderes Publikum. Ich stelle mich heute besonders an, gut zu sprechen. Ich sehe den kritischen Blick meines Bruders. Aber selbst wenn man die Bilder zeigt, man merkt schon beim Zeigen, das kommt nicht rüber. Die Wirklichkeit schlägt alles. Aber so kommt es mir mit dem Heiligen Geist vor. Die Bilder vom Heiligen Geist, die stehen da drin, alles, was über ihn gesagt wird. Aber es war für mich oft und jahrelang und zum Teil sogar bis auf diesen Augenblick nicht wirklich fassbar. Nicht wirklich. Ich konnte es nicht so mit Leben füllen. Vielleicht ein bisschen, aber nicht so ganz. Und von daher hat mir die erste Predigt auch nochmal Spaß gemacht, mich mit diesem Thema, mit dem Heiligen Geist, mit der Person zu beschäftigen. Und hat mir auch jetzt Spaß gemacht an dieser Predigt. Denn ich bin so richtig aufgewachsen mit dem Heiligen Geist eigentlich nicht. Ich erinnere mich noch 1985, als ich zum Glauben gekommen bin. Da war eigentlich Jesus Christus für mich das Gesicht des dreieinigen Gottes. Aber nicht nur das Gesicht, sondern auch das Ohr und auch der Mund. Der dreieinige Gott bestand und jahrelang für mich aus Jesus Christus. Dahinter kam dann irgendwann der Vater und noch viel weiter der Heilige Geist. Und jahrelang konnte ich mit der Aussage Jesu aus Johannes 16, Vers 7 nichts anfangen, wo Jesus sagt: Doch glaubt mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Ne? Jesus verheißt den Heiligen Geist. Für mich war das lange Jahre meines Lebens ein schlechter Tausch. Ne? Denn ich wäre eigentlich viel lieber, wie ich damals auch in meiner ersten Predigt schon sagte, viel lieber einer von den Jüngern gewesen, hätte mit Jesus am Tisch gesessen, neben ihm, hätte ihn am liebsten angefasst, mit ihm gesprochen und wäre mit ihm umhergezogen. Hätte die Möglichkeit gehabt, einfach so kumpelhaft, freundlich oder auch väterlich mit ihm zu sprechen. Jesus war diese Art der Gemeinschaft, wie wir sie auch in der Bibel beschrieben bekommen, wie er sie mit seinen Jüngern gepflegt hat, aber nicht genug. Diese Art der Gemeinschaft ist ja eine Art der Gemeinschaft, wie wir sie auch hier in der Gemeinde erleben. Denn Jesus war auch in einer Gemeinde von anfangs 12 Jüngern. Er war mit ihnen zusammen, er hat Zeit mit ihnen geteilt, natürlich noch viel intensiver, als wir das hier als Gemeinde haben. Und doch war es, denke ich, auf dem Niveau, dass sie sich körperlich begegnet sind, dass sie umhergezogen sind, dass sie den Tag miteinander zum Teil geteilt haben, dass sie zusammen gegessen haben, wie wir es ja auch machen, unten in unseren Räumen, wo wir auch mal wie letzten Sonntag oder war es vor 2 Wochen, wo wir grillen waren. Wir waren ja diesmal nicht dabei. Und das ist so eine Art Jüngergemeinschaft, die wir auch in der Gemeinde hier erleben. Aber wir merken selbst ja auch, denke ich, da rede ich jetzt nicht als mein persönliches Problem, dass diese Gemeinschaft hier unter uns Gläubigen, unter uns Christen ja auch seine Grenzen hat. Unser Wunsch und unser Sehnen nach Gemeinschaft ist oftmals größer, als wir das auch hier im Kreis von Gläubigen erleben. Denn wir merken, es gibt Grenzen. Da tauchen Grenzen auf, die wir zum Teil selbst setzen, weil wir uns einfach nicht so öffnen können, wie wir das gerne möchten. Es bedarf immer auch der Überwindung, hier vorne hinzukommen. Es bedarf der Überwindung, auf jemanden zuzugehen und das Herz offen zu legen. Einem ist es auch nicht so gegeben. Manchmal ist die Seele schon einbetoniert in bestimmte Käfige, die durch Erziehung, durch Kultur vorgegeben sind. Und obwohl man es möchte, ist man doch oft begrenzt. Ja, und manchmal bleibt sogar innerhalb von einer Gemeinde Enttäuschung zurück. Weil man vielleicht auch von Menschen umgeben ist, die das nicht so können. Man merkt, bei allem Wollen und Wünschen, diese Gemeinschaft, diese Art der Gemeinschaft auf dem Niveau ist und bleibt immer begrenzt. Wir genießen es zwar immer mehr, wenn dann Dinge auftauchen, aber der Beigeschmack bleibt zurück. Gott hat uns zur Gemeinschaft mit ihm erschaffen. Gott, der lebendige Gott, sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns, mit seinen Kindern. Er liebt uns, er liebt dich und es erfreut den Schöpfer, mit dir, mit uns zusammen zu sein, Gemeinschaft zu haben. Das wissen wir, das haben wir oft gehört, auch von hier vorne. Aber ich habe mich gefragt, wie funktioniert diese Gemeinschaft? Wie kommen wir auf dieses Niveau, von dem wir heute Morgen so viel gehört haben, angefangen von Mike, dieses Vertrauensniveau, dieses Niveau, wo man wirklich ans Innerste geht, wo man auf dem Niveau des Herzens auch mit Gott zu sprechen kommt. Was kann ich diesem Wunsch Gottes entgegenbringen? Was kann ich als Mensch einem Gott entgegenhalten, diesem wunderbaren Gott, der sagt, er möchte Gemeinschaft mit mir als Menschen, als Harald Moog haben? Die meiste Zeit meines Alltags bin ich dabei, nämlich eben genau diesen Alltag einigermaßen zu bewältigen. Ich fühle mich nicht selten getrieben, gehetzt, unruhig. Ich bin oftmals nicht in der Lage, einen Gedanken im Alltag nur zu Ende zu denken, weil so viele Querschüsse kommen. Und abends, wenn ich dann zur Ruhe komme, dann komme ich ganz schnell und ganz tief zur Ruhe. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich mir nicht selten hilflos vorkomme in meiner Haut bei dem Gedanken, dass Gott mit mir Gemeinschaft haben möchte. Aber wenn ich das so sage, ich fühle mich in meiner Haut hilflos, dann glaube ich tatsächlich, dass ich auf dem richtigen Weg bin, Johannes 16, Vers 7 besser zu verstehen. Wenn Jesus sagt, doch glaubt mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe, denn wenn ich nicht weggehe, käme der Beistand nicht zu euch. Denn Jesus hat sich nicht wie beim Fußball einfach ausgewechselt, um einen anderen gleichwertigen Spieler aufs Spielfeld zu bringen. Jesus verlässt diese Erde, damit eine neue Form, eine neue Art, eine tiefere Art der Gemeinschaft möglich wird zwischen ihm, zwischen Gott, dem unsichtbaren dreieinigen Gott und uns Menschen. Denn so wichtig und unerlässlich es auch war für unsere Erlösung, dass Jesus in Fleisch und Blut als Mensch auf diese Erde kommen musste, in Bezug auf die Gemeinschaft, die er mit uns anstrebt und nach der er sich sehnt, ist unser Körper an vielen Stellen eher ein Umweg. Und ich habe selbst gedacht, hier vorne zu stehen und zu predigen, ist manchmal umständlich. Wie schön wäre es, wenn ich mein Anliegen, ja was manchmal, nicht immer, aber manchmal wirklich in mir tobt, ne, ein Thema, was mich begeistert, ein Thema, was mich bewegt, es muss ja von mir in Worte gepasst werden, hoffentlich in richtige Worte, die ich finde. Wenn ich dann die richtigen Worte gefunden habe, versuche ich ja irgendwie meine Emotionen und das, was es in mir ausmacht, auch noch auf den Weg zu bringen. Bloß gerade dieses Ausgabefach in mir, Emotionen rüberzubringen, ist auch nicht gerade sonderlich ausgeprägt. Und von daher empfinde ich diese Begrenztheit meines Körpers auch hier vorne, von der Predigt her. Da gackert man eine ganze Woche lang und am Sonntag wird ein kleines Ei gelegt. Na? Wie schön wäre es, wenn ich euch einen Stecker in den Kopf oder ins Herz stecken könnte und ich würde euch einfach das Wissen, mein Anliegen einfach überspielen, körperlos. Wäre einfacher. Das Herz ist der Ort, an dem Gemeinschaft stattfindet und aus dem heraus der Wunsch nach Gemeinschaft kommt. Und ich denke, auf der Ebene des Herzens findet echte und auch ehrliche Gemeinschaft statt. Das Herz ist nämlich der Ort, an dem ich bin. Das Herz, das bin ich. Der ich bin, was mich ausmacht, meine Persönlichkeit, mein Wesen, mein Wünschen, mein Wollen, Fühlen, Denken, ich, konzentriert sich alles in diesem einen Wort, Herz. Das Herz, das bin ich. Alles Predigen, alles Wirken, alles, was Jesus getan hat in seinem Leben, dreht sich im Zentrum darum, dass er zum Herzen des Menschen vordringen wollte. An diesen konzentrierten Ort. An dein Herz. Aber Jesus sah in das Herz der Menschen und er wusste, dass sich genau an diesem Ort eben auch das ganze Problem konzentriert. Matthäus 15, Vers 8, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir fort. Jesus möchte zu unserem Herzen vordringen. Das hat sich bis auf den heutigen Tag nicht geändert. Jesus möchte zu deinem Herzen vordringen. Er möchte ganz nah an deinem Herzen sein. Als Kind, glaube ich, Mama, da hast du, wo ich dich da gerade sitzen sehe. Ich denke, die Mama hat öfters mit mir gebetet, als Kind, soweit ich mich daran erinnern kann. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ich bin klein, mein Herz mach rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ich meine, ich habe das damals mit der Mama gebetet und habe das, soweit ich mich daran erinnern kann, aber nur örtlich verstanden. Ne? Ich wusste, habe irgendwie begriffen, Jesus möchte in mir wohnen, aber na, was er da letztendlich tun wollte und was das bedeutete, hatte ich keinen Gedanken dran, noch keine Ahnung von. Heute, denke ich, weiß ich ein bisschen mehr, was Jesus vorhatte und vorhat, wenn er im Herzen wohnen möchte. Herz an Herz. Da gibt es keine Knautschzone mehr, wenn jemand an meinem Herzen ist. Da ist kein Körper, kein Gesicht dazwischen, das Schmerz, Enttäuschung, Wut und Zorn oder aber auch Lüge und Boshaftigkeit, Heuchelei und doppeltes Spiel durch eine geschickte Mimik verbergen kann. Wie oft machen wir nämlich gute Miene zum bösen Spiel und lassen nicht raus, was wirklich in uns vorgeht. Wie oft und wie gut funktioniert das Spiel zwischen uns Menschen, selbst bis hier in die Gemeinde, ich rede da auch von mir, wo mein Gesicht eine ganz andere Aussage macht, wie das, was in mir vonstatten geht. Gott möchte tiefer, er möchte Herz ans Herz und Herz zu Herz. So nah möchte Gott uns kommen. Die vielleicht erste menschliche, natürliche Reaktion auf diesen Gedanken, so geht es mir manchmal, dass ich das fast kaum für wahr halten kann. Was hat dieser wunderbare, schöpferische, herrliche Gott an mir, der ich so bin, wie ich bin? Was habe ich ihm mehr zu bieten als Baustellen, als Problemstellen? Dass ich als Mensch auf der einen Seite vor Gott sozusagen die Hosen runterlassen muss und dass er auch ein Recht darauf hat, als Gott, als Schöpfer, und dass er auch die Möglichkeiten hat, das auch zu bekommen, was er will, ich glaube, das werden wir alle einsehen. Dass er das Recht hat, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit von uns einzufordern. Das liegt nahe. So heißt es ja auch in Hebräer 4, Vers 13. Vor Gott ist ja nichts verborgen. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Gott ist und bleibt nichts verborgen. Und jeder Versuch in diese Richtung ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und dieser etwas warnende Ton in diesem Vers ist auch nicht unbeabsichtigt. Denn in dem Zusammenhang, in dem er geschrieben wird, im Hebräerbrief, ist er ja an Menschen gerichtet, die eben genau das vorhaben, die etwas verstecken wollen vor Gott, die etwas zudecken wollen und die das sogar noch fromm einpacken wollen. Gott lässt sich da nicht betrügen. Aber auch wenn Gott dieser unbestechliche Richter ist, und er ist es ja, vor dem alles und jeder nackt und aufgedeckt ist, möchte er uns doch nicht mit den Augen dieses unbestechlichen Richters begegnen. Siehe, sagt Jesus in einer seiner letzten Worte in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor deinem Herzen und klopfe an. So jemand meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich eingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Vor dem Herzen steht Jesus. Er weiß ganz genau, was hinter der Tür stattfindet. Aber er steht vor der Tür und klopft an. Und er wirbt um uns, er wirbt um dich. Da steckt schon eine gehörige Spannung zwischen diesen beiden Arten der Begegnung mit Gott. Und die Frage an uns auch heute Morgen ist, wie kann Gott dir heute Morgen begegnen? Kann er als Freund auf Einlass hoffen, wenn er an dein Leben klopft? Kann er darauf hoffen, dass du ihn in dein Herz reinlässt und kann er sich an der Gemeinschaft mit dir freuen? Oder muss er auch als Richter heute Morgen mahnend zu dir sprechen, weil du auch Dinge zurückhältst, weil du nicht loslassen möchtest, weil du ihm nicht vertraust? Gott hält allein von seiner Natur her schon alle Trümpfe in der Hand. Und fast schon schwer zu glauben, dass Gott, der Allmächtige, der Schöpfer Himmels und der Erde, auch uns sein Herz zeigen möchte. Denn darum geht es ja. Es ist ja nicht nur so, dass Gott als Schöpfer ein wissenschaftliches Interesse an uns hätte, uns zu erforschen, unser Leben zu durchleuchten. Es geht ihm um ein beiderseitiges Vertrauen. Gott möchte auch uns sein Herz zeigen. Und da heißt es schon im Alten Testament, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Den Gottesfürchtigen vertraut der Herr. Er weiht sie ein in seinen Bund. Und dieselbe Sprache, denselben Gedanken fasst auch Jesus zusammen in Johannes 14, wenn er sagt, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Gemeinschaft, Vertrauen, wir zu ihm und er zu uns. Ich sagte anfangs, dass ich heute Morgen über den Heiligen Geist sprechen möchte und bis jetzt hört es sich fast an, als hätte ich das Thema verfehlt. Und dort rede ich eigentlich schon die ganze Zeit von ihm. Denn durch den, der in unser Leben hineingekommen ist, durch Gott in uns, wird genau diese Art, diese Basis, diese Ebene der Gemeinschaft, die Ebene des Vertrauens möglich. Denn dieser Geist, in dem Gottes ganze Persönlichkeit und sein Wesen konzentriert ist, dieser Geist ist ein Geist der Gemeinschaft. Aber wie lebt nun Gott ganz praktisch in uns? Ich hatte anfangs diese Frage gestellt, wie sieht diese Gemeinschaft nun ganz praktisch in unserem Alltag aus? Na, wie Reinhold es uns eben so ein bisschen Einblick gegeben hat, ganz praktisch im Alltag. Da heißt es in Römer 8, Vers 16, dieser Geist selbst bezeugt unserem Geist oder zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sein Geist bezeugt unserem Geist. Er hat eben gesagt, Herz zu Herz ist Gottes Ziel, Geist zu Geist. Und hier wird eine neue Ebene beschrieben, auf der Gott mit uns zusammen sein möchte. Da, wo wir vielleicht nie dachten, dass wir ein Ohr haben, hören wir nämlich plötzlich seine Stimme. Der Geist bezeugt unserem Geist. Wir in der Gemeinschaft mit Gott sind nicht mehr angewiesen auf besondere Zeiten, besondere Orte. Wir müssen nicht zu einem Tempel pilgern. Wir müssen nicht bestimmte Feiertage abwarten. Wobei es diese besonderen Tage und besonderen Orte auch geben wird. Aber auf dieser neuen Ebene ist Gott jedem von uns so nah, wie nichts und niemand auf dieser Welt uns nah sein kann. Und das drückt auch der Apostel Johannes in seinem ersten Brief aus, wenn er schreibt, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, dieser Geist bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keinen, der euch belehrt, sondern der Geist lehrt euch alles. Und was er lehrt, ist wahr. Es ist keine Lüge. Bleibt also bei dem, was er euch lehrt und lebt mit Christus vereint. Deshalb braucht ihr keinen, der euch belehrt, schreibt Johannes. Da ist kein Platz mehr zwischen diesem Geist und deinem Herzen. Da ist kein Platz vorgesehen für einen Mittler, für einen anderweitigen Lehrer, den wir benötigen würden oder müssten. Gott selbst redet mit dir und will mit dir reden. Die Mittel dazu können allerdings und sind sogar oft sehr menschlich. Denn wenn wir diesen Gedanken des Johannes mal radikal zu Ende denken würden, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, dann wäre selbst dieser Augenblick unnötig. Dann wäre ich in diesem Augenblick unnötig. Eine Predigt, eine Bibelstunde, eigentlich die Gemeinde wäre unnötig. Aber der Heilige Geist benutzt Menschen. Er benutzt die Bibelstunde, die Predigt, den Lobpreis, das Gespräch vielleicht nachher beim Kaffee. Er benutzt einen Menschen, um zu dir zu sprechen. Es ist Gott selbst, der sich dir bezeugt, der dich erinnert, der auch Erwartungen an dich hat, auf das Gehörte zu reagieren und zu antworten. Und an diesen drei Gedanken möchte ich auch noch mal ganz kurz praktisch werden. Gott möchte sich dir bezeugen, Gott möchte dich erinnern und Gott möchte zum Ziel kommen. Gott möchte sich dir bezeugen durch seinen Geist. Ne, anfangs oder beziehungsweise eben gesagt, der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Was bedeutet es, ein Zeugnis zu bekommen? Kinder wissen es, die haben es nämlich vor kurzem bekommen. Ein Zeugnis gibt Aufschluss darüber und Gewissheit, was geleistet worden ist, wo ihr als Kinder steht, in der Schule oder auch im Studium, ne, wo ihr steht. Geht man zum Arzt, bekommt man eine Diagnose, ist es auch eine Art Zeugnis, die einem der Arzt ausstellt, was im Körper los ist. Ne? Ist man gesund oder nicht? Zeugnisse können positiv sein, sind es aber nicht immer zwangsläufig. Als Jesus in das Haus des Zachäus kommt, dieses korrupten Zöllners, den er da vorher noch vom Maulbeerbaum runterholt, und niemand, der diesen Mann gekannt hat, hätte einen Pfifferling auf die Worte dieses Mannes gegeben, noch darauf gehofft, dass sich das Leben dieses korrupten Menschen irgendwie ändern sollte. Dieser Zachäus sagt irgendwann im Laufe des Abends, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Und dort, wo ich betrogen habe, da erstatte ich es vierfach. Und Jesus bezeugt diesem Menschen heute. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Etwas Wunderschönes, ein positives Zeugnis. Als Paulus unterwegs nach Jerusalem war, da sagt er noch seinen Freunden an einer Stelle, ich weiß, dass der Heilige Geist mir in jeder Stadt, durch die ich komme, bezeugt, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich wartet. Auch ein Zeugnis, genau das Gegenteil, nicht sonderlich positiv. Im Volksmund heißt es, Glauben heißt ja nicht Wissen. Glaube, vom Volksmund her gesehen, ist ein Umhertappen im Dunkeln, der Beliebigkeit unterworfen demjenigen, nämlich der glaubt. Aber nicht von Gott her. Nicht von Gott her. Glaube heißt tatsächlich oft nicht wissen, denn wir verstehen und wissen oft nicht Gottes Wege. Selbst wenn wir sie in unserem Leben sehen, Dinge, die passieren, wissen wir, verstehen wir sie? Selten. Glaube heißt nicht wissen, aber Glaube heißt Gewissheit zu bekommen. Durch die leichten und schweren Wege unseres Lebens hindurch ist es nicht immer das Wissen und Verstehen, die Zweifel, Unsicherheit und Unruhe, die manchmal so zerstörerisch sein können, zur Ruhe zu bringen und Frieden in unsere Seele zu bringen, sondern es ist die Gewissheit, die Gott und Gottes Geist uns schenken möchte. Die Gewissheit, dass ich ein Kind Gottes bin. Die Gewissheit, dass Gottes Wege mit mir gute Wege sind, die besten Wege sind. Sein Geist bezeugt unserem Geist. Gott möchte dich erinnern. Ein zweiter Gedanke. Da heißt in Johannes 14, aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Betet mit mir. Dreimal hat Jesus das seinen Jüngern im Garten Gethsemane gesagt. Ne, ihr kennt die Geschichte. Ein Tag, bevor er gekreuzigt wurde. Betet mit mir. Ein erstes Mal kam er zurück, sie waren eingeschlafen. Ein zweites Mal, sie waren wieder eingeschlafen. Und selbst ein drittes Mal. Dreimal erinnert Jesus seine Jünger daran, betet mit mir. Es liegt mir auf dem Herzen, ich brauche Hilfe. Aber sie schliefen dreimal ein. Ich bin, auch wenn die Geschichte selbst nicht dazu anregt, aber sehr dankbar für diese Geschichte, dass es sie gibt. Denn ich weiß nicht und will es auch gar nicht wissen, wie oft ich selbst eingeschlafen bin auf dem Weg, das zu tun, was Jesus auf dem Herzen liegt. Wie oft habe ich ein Zeugnis des Heiligen Geistes in mir gespürt, etwas zu tun, was auf dem Herzen Gottes liegt. Bete, bete für deine Familie, bete für deine Kinder, bete für die Gemeinde, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen. Mach deinen Mund auf, bezeuge mich. Lies mein Wort, nimm dir Zeit zur Gemeinschaft mit mir. Wie oft habe ich schwach angefangen und stark nachgelassen? Wie oft habe ich auch erst gar nicht angefangen? Wie oft bin ich eingeschlafen? Jesus erinnert. Und das ist auch etwas, was sein Geist in mir tut, was Gottes Geist in mir und in euch tun möchte. Er möchte uns wachhalten, er möchte uns immer wieder erinnern, das zu tun, was ihm auf dem Herzen liegt. Und dafür ein Ohr zu bekommen, darauf zu reagieren, zu spüren und zu merken, wo Gott uns drängt, auch im Alltag. Na, Reinholds Geschichte, er sagt, er möchte lernen, zu verstehen, wenn Gott ihn drängt, wenn Gott ihm Dinge zeigt, auf ganz kuriose Art und Weise. Er erinnert und er möchte jeden von uns erinnern, das zu tun, was ihm auf dem Herzen liegt, wenn wir ihm nur die Chance dazu geben. Und ein dritter und letzter Gedanke, der eng damit zusammenhängt, Gott möchte zum Ziel kommen. Da heißt es in Epheser 4, Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag eurer Erlösung. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Da kommt ein junger Mann zu Jesus und er fragt ihn, was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu bekommen? Dieser Jüngling, ne? Ihr kennt auch diese Geschichte. Eine ehrliche und gute Frage. Was muss ich tun? Was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu bekommen? Ein aufrichtiger junger Mann. Und das Besondere an dieser Geschichte ist, dass uns geschrieben wird, dass Jesus ihn anblickt. Und wer weiß, was da geschieht? Jesus schaut ihn an und er liebt ihn. Er gewann ihn lieb. Das ist ein ganz besonderer Vers, weil es wird, glaube ich, nur so meines Wissens von einem weiteren Menschen gesagt, dass Jesus ihn lieb hatte, nämlich Johannes. Jesus blickt diesen ehrlichen jungen Mann an und sagt, und er empfindet etwas. Er empfindet eine Liebe in diesem Augenblick über das ehrliche Anliegen dieses Mannes, der vor ihm stand und sagt, was kann ich Gutes tun? Ich möchte ewiges Leben haben. Und ich kann mir vorstellen, wie sehr Jesus sich in diesem Augenblick gewünscht hat, dass das Gute, dass Gottes gute Pläne im Leben dieses Menschen greifbar werden, dass er wirklich durchdringt und das erlebt, was Gott alles Gutes für ihn vorgesehen hat. In dieser Situation war es für diesen Mann sehr wichtig, etwas loszulassen. Deswegen sagt Jesus, verkaufe, was du hast, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Hatte für mich immer den Ton von, verärgere Gott nicht, beleidige ihn nicht. Den Heiligen Geist zu betrüben, hieß für mich, ihn frotzelig zu machen. Jetzt redet er nicht mehr mit mir. Ich glaube, Jesus war in diesem Augenblick nicht beleidigt, keineswegs. Er war auch nicht frotzelig und hat gesagt, oder verärgert, er wird schon merken, was er davon hat. Ich glaube, Jesus war in diesem Augenblick betrübt. Er war traurig. Mindestens so traurig wie der junge Mann, der wegging. Weil seine guten Pläne, seine guten Wünsche, sein Herz nicht zur Wirklichkeit wurden im Leben dieses Menschen. Und den Heiligen Geist nicht zu betrüben, heißt nicht, ihn zu beleidigen, heißt nicht, ihn zu verärgern. Es heißt, dass wir offen sein sollen, dass unser Herz durchlässig sein soll und empfänglich werden soll für die guten Pläne, die dieser Gott, die unser Herr für uns vorgesehen hat. Denn letztendlich machen wir sicherlich uns selbst traurig, wenn wir diesen Wegen ausweichen, aber selbst Gott. Jesus schaut uns an, er schaut dich an und genau wie diesen Jüngling hat er auch uns lieb, hat er dich lieb. Und wenn er dich ansieht, sieht er den Weg, den er mit dir gehen möchte, das Ziel, das er mit dir erreichen möchte. Er möchte mit dir zum Ziel kommen. Problemstelle, Heiliger Geist. Es ist kein Problem, es ist ein neuer Weg, den Gott eingeschlagen hat, um eine tiefere Art der Gemeinschaft, eine tiefere Art des Vertrauens mit uns zu bekommen. Gott wirbt darum, diese Beziehung, diese Gemeinschaft, dieses Vertrauen mit dir zu bekommen. Er wirbt darum. Und er tut es, indem sein Geist unserem Geist bezeugt. Immer wieder. Redet zu uns. Und er wünscht sich so sehr, dass wir Ohren bekommen für ihn. Und dazu möchte ich uns Mut machen. Amen.